Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Radical Honesty – Mut zur Klarheit von Marvin Schulz.
Oft fragen mich Menschen, wie ich als Weiterbildner zum Thema Radical Honesty, also radikaler Ehrlichkeit, gekommen bin. In der Tat hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich eines Tages Weiterbildner mit diesem Schwerpunkt sein würde. Denn ich habe, wenn man so will, das genaue Gegenteil von radikaler Ehrlichkeit gelebt, bis zu einem Zusammenbruch mit gerade einmal Mitte 20. Nach der Schule studierte ich internationales Management und stürzte mich in die Businesswelt. Ich machte ein Auslandssemester in China, arbeitete dann im Bereich Wirtschaftsprüfung als Praktikant. Einen Winter lang war ich in New Yorker Banken tätig. Danach ging es weiter mit einem Master in Management und Führung an der Hochschule Reutlingen, um schließlich nach einem beruflichen Zwischenstopp in Südafrika wiederum in New York als Assistent der Geschäftsführung bei einem Milliardenkonzern zu landen. Kurz darauf erlitt ich einen physischen und psychischen Zusammenbruch, der für mich den Wendepunkt markierte. Damals verstand ich noch nicht, was los war. Ich dachte, ich müsste mich noch mehr bemühen, ich wäre einfach zu schwach. Doch recht schnell wurde mir der wahre Grund meines Zusammenbruchs klar. Ich war die ganze Zeit über damit beschäftigt gewesen, ein Idealbild von mir zu präsentieren, das gar nicht existierte und das nicht zu mir passte. Ich musste mich extrem verstellen, sprich lügen, um diesem Bild gerecht zu werden. Ich lebte förmlich nur für meinen Lebenslauf und mein Image, jahrelang. Dafür erhielt ich die Quittung in Form des Zusammenbruchs. Dass ich daraufhin einen neuen Weg einschlug, hatte sehr viel mit Radical Honesty zu tun.
Radical Honesty ist ein Kommunikationskonzept, das der US-amerikanische Psychotherapeut Brad Blunton Mitte der 1990er Jahre entwickelt und zu dem er einen Bestseller veröffentlicht hat. Die Grundidee ist eigentlich noch viel älter. Sie wurzelt in buddhistischen Traditionen ebenso wie in der Gestalttherapie nach Fritz Perls, die Blunton in seiner Arbeit als Therapeut auch maßgeblich geprägt hat. Ausgangspunkt für ihn war die Beobachtung, dass viele seiner Patienten und Patientinnen offenkundig darunter litten, sich den ganzen Tag nach außen hin immer wieder anders zu geben, als ihnen zumute war. Dass sie eine Rolle spielten, die nicht zu ihrem inneren Erleben passte. Und dass sie dies enorm stresste. Blunton entwickelte daraus die These, dass es uns psychisch belastet, wenn wir ständig so tun, als ob. Er glaubt sogar, dass die Hauptursache für menschlichen Stress darin besteht, dass wir alle lügen wie verrückt.
In der heutigen Zeit ist Dauerstress leider eher die Norm als die Ausnahme. Sehr oft suchen wir die Gründe dafür in externen Faktoren, wie dem Arbeitsplatz oder der Teamdynamik. Natürlich haben diese Faktoren einen Einfluss. Doch es ist nicht die Außenwelt allein, die uns Stress macht. Im Gegenteil, Stress ist auch ein Inside-Job. Denn viele Menschen sind, so wie ich es war, die ganze Zeit über damit beschäftigt, ihre Reaktionen, ihre Emotionen, ihre Wünsche und ihr Auftreten zu kontrollieren und zu managen, um sich an ein Idealbild anzupassen. Durch diese übermäßige Kontrolle entsteht Stress. Denn wir arbeiten auf diese Weise ständig gegen uns und das strengt an. Mit Lügen meint Blunton denn auch nicht nur faktische Lügen und Flunkereien. Er meint vor allem das konstante Verdecken und Verstecken unserer eigenen Wahrheit.
Es gibt eine Reihe wissenschaftlicher Studien, die seine These, dass es uns nicht gut tut, wenn Denken, Fühlen und Handeln auseinanderklaffen, stützen. Besonders deutlich wird dies in Untersuchungen zum sogenannten Surface Acting, was übersetzt Oberflächenhandeln bedeutet. Darunter ist das Vorspielen von Emotionen bei gleichzeitiger Unterdrückung der tatsächlich vorhandenen Emotionen zu verstehen. Surface Acting ist ein energetischer Kraftakt, der uns auf Dauer ausbrennt. Typisches Beispiel: Mitarbeitende in einer Beschwerdestelle müssen konstant Freundlichkeit simulieren, und zwar auch dann, wenn sie von Kunden aufs Übelste beschimpft werden. Die Studien zum Oberflächenhandeln zeigen, dass solch eine emotionale Dissonanz, wenn sie langfristig besteht oder sich ständig wiederholt, tatsächlich zu gesundheitlichen Schäden führen kann, von Depressionen bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Surface Acting mag aufgrund des expliziten Zwangs, sich zu verstellen, ein spezieller Fall sein. Und meine eigene Geschichte mag in ihrem Ausmaß besonders drastisch sein. Doch wir alle verbergen in unserem Alltagsleben immer wieder unsere wahren Gefühle, Gedanken und Taten, bis hin zu teils unbewussten Flunkereien und Lügen. Jedenfalls greifen laut einer von der Arbeitgeberbewertungsplattform Glassdoor im Jahr 2020 bei YouGov Deutschland in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1066 deutschen Berufstätigen 45% der Befragten im Berufsleben immer mal wieder zu Lügen. Dabei spielen kleine beiläufige Notlügen, die der Beschönigung dienen, ich bin da dran, eine weitaus größere Rolle als schwerwiegende Lügen, bei denen vorsätzlich Tatsachen grob verdreht oder erfunden werden. Ich habe den Großkunden gewonnen. Und diese 45% sind nur jene Menschen, die sich tatsächlich ihrer Lügen bewusst und ehrlich genug sind, zuzugeben, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Meine Einschätzung ist, dass die Zahl in Wirklichkeit eher bei über 90% liegt, insbesondere wenn wir auch das Zurückhalten unserer wahren Gefühle, Gedanken und Taten als Lügen verstehen.
Der Grund dafür, dass wir so oft die Wahrheit verbiegen oder verschweigen, ist häufig Angst. Ob wir Fleiß simulieren, ob wir scheinbar interessiert an Meetings teilnehmen, die wir in Wahrheit sterbenslangweilig finden, oder ob wir einer Idee unserer Führungskraft zustimmen, obwohl wir diese eigentlich für dumm halten. Wir sind unecht oder kaschieren unsere wahre Reaktion, wann immer eine Angst präsent ist. Diese Angst kann viele Gesichter haben. Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung und vor Konflikten. Angst davor, blöd auszusehen. Aber auch Angst davor, andere zu verletzen. Wir flunkern also, um die Situation zu kontrollieren. Und wir versuchen durch Unaufrichtigkeit, Dinge zu vermeiden, die wir als bedrohlich betrachten. Das Flunkern und Verstellen ist ein Schmiermittel, das uns absichern und uns manchmal einfach das soziale Miteinander erleichtern soll. Doch unser oftmals verlogener Umgang miteinander hat auch seinen Preis. Und er ist teilweise recht hoch.
Aus der Konfliktforschung ist seit langem bekannt, dass Auseinandersetzungen gerade dann eskalieren, wenn sie unter den Teppich gekehrt werden und die Beteiligten lange gute Miene zum ärgerlichen Spiel gemacht haben. Die Alltagserfahrung zeigt zudem, kleine Notlügen à la »Ach, du hattest meine Einladung zum Meeting nicht erhalten? Da habe ich dich wohl versehentlich nicht im E-Mail-Verteiler gehabt.« Die mögen, hier und da eingesetzt, tatsächlich ein Beziehungskitt sein. Beim inflationären Einsatz aber sind sie das Gegenteil davon. Ein Keil in Beziehungen jeder Art. Lügen schaffen Distanz zwischen Menschen. Denn natürlich riechen andere über kurz oder lang den Braten, wenn Personen immer wieder unehrlich sind. Und entpuppen sich Menschen als inkonsistent in Selbstdarstellung und realem Verhalten, kostet sie das Glaubwürdigkeit und damit Vertrauen. Vertrauen aber ist eine der wohl wichtigsten Währungen in der Zusammenarbeit. Das gilt gerade in modernen Arbeitskontexten, wo weder Selbstverantwortung noch Kollaboration ohne den Faktor Vertrauen funktionieren.
Zu all dem kommt der psychische Stress, der auf dem unehrlichen Individuum lastet. Einerseits verursacht durch die permanente Selbstentfremdung, andererseits auch dadurch bedingt, dass das Verschweigen, Lügen und Zurechtbiegen der Wahrheit an sich schon viel Mühe macht und Energie kostet. Das schlechte Gewissen plagt. Wir fürchten, mit unserem Geflunker aufzufliegen. Oder wir sehen uns gezwungen, einer Lüge immer weitere folgen zu lassen, sodass wir am Ende eine alternative Realität erschaffen, die nichts mehr mit der tatsächlichen zu tun hat. Damit geht dann auch ein weiterer Negativpunkt des verlogenen Umgangs miteinander einher. Wenn wir uns selbst und anderen gegenüber nicht aufrichtig sind, dann verbauen wir uns und ihnen auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zur Lösung von Problemen.
Gemessen an all dem leuchtet es ein, dass der Arbeitsplatz ein Lebensbereich ist, in dem Ehrlichkeit besonders viel Sinn ergibt. Die meisten Menschen verbringen beinahe die Hälfte ihrer Wachzeit auf der Arbeit. Da die Arbeit einen so großen Stellenwert einnimmt, ist es aus meiner Sicht unumgänglich, gerade hier ehrlich zu sein und Integrität zu wahren. Denn wenn wir uns über Jahre täglich verstellen, werden wir uns damit langfristig schaden oder zumindest nur noch oberflächlich im Minimalmodus funktionieren, da so viel Energie für das Verstellspiel gebraucht wird. Gleichzeitig ist der Arbeitskontext aber auch der Bereich, in dem radikale Ehrlichkeit am schwierigsten ist. Denn es gibt hier diverse Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, die unsere Ehrlichkeit zu einem Balanceakt machen.
Folgt man systemtheoretischen Ansätzen, dann gibt es organisationale Strukturen, die Mitarbeitende sogar regelrecht in die Unehrlichkeit drängen. Das hat viel mit widersprüchlichen Anforderungen zu tun. Legt eine Führungskraft beispielsweise offiziell viel Wert auf Sorgfalt bei der Erledigung von Aufgaben, unausgesprochen aber mindestens ebenso viel Wert auf Schnelligkeit, dann kann es sein, dass ihre Mitarbeitenden Qualitätsmaßstäbe heimlich regelmäßig unterlaufen, um ihre Führungskraft irgendwie zufriedenzustellen.
Dass es etwa als neu hinzugekommene Kollegin riskant ist, ehrlich auf einen Missstand hinzuweisen und das eigene Unbehagen daran zum Ausdruck zu bringen, liegt auf der Hand. Doch kann genau das Gold wert sein. Denn wenn wir schweigen, befördern wir damit Missstände und dysfunktionale Strukturen immer weiter. Außerdem verlieren wir unsere eigene Integrität und steuern als Folge davon oft in eine innere Resignation. Deswegen sollte man sich stets fragen, ob es nicht besser wäre, die Wahrheit zu sagen und die eventuellen Konsequenzen zu riskieren, als lange Jahre in einem faulen Kompromiss zu leben, der am Ende niemandem hilft. Und wenn das Eingeständnis der Wahrheit im geschilderten Fall auch nur bedeuten mag, ehrlich zu sich selbst zu sein und das Unternehmen frühzeitig zu verlassen. Ja, Ehrlichkeit braucht Mut und hat einen Preis. Doch wir wollen allzu gern vergessen, dass auch Lügen und Versteckspiele einen Preis haben.
Man darf Radical Honesty allerdings auch nicht missverstehen. Wer von dem Konzept hört, denkt fälschlicherweise oft, radikal ehrlich stehe für brutale Ehrlichkeit oder das konstante Teilen aller Gedanken und Urteile, die einem durch den Kopf gehen. Doch das ist ein Trugschluss. Radical Honesty ist kein moralisches Dogma, das uns zwingt, immer die Wahrheit zu sagen, um jeden Preis. Das wäre töricht und kontraproduktiv. In erster Linie ist Radical Honesty eine Wahrnehmungsübung. Radikal ist hier vor allem im Sinne des lateinischen Begriffs zu verstehen, auf den das Wort zurückgeht, radix, die Wurzel. Es geht demnach darum, an die Wurzeln vorzudringen und besser zu verstehen, was wirklich ist, also das eigene Innenleben wahrzunehmen und dieses dann so nach außen zu transportieren, dass auch andere verstehen können, was Sache ist.
Eine Faustregel, wann wir was offenlegen sollten, gibt es dabei nicht. Meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen meist intuitiv spüren, an welchen Stellen es gut und wichtig wäre, die eigene Wahrheit zu teilen. Daher lohnt es sich, immer mal wieder zu überprüfen, kämpfe ich gerade in mir gegen etwas? Strenge ich mich konstant an, bestimmte Dinge wegzudrücken? Bin ich total gelangweilt? Grüble ich nach der Arbeit noch lange über Situationen nach und führe Streitgespräche im Kopf? Lästere ich ständig über meine Kolleginnen? Bin ich innerlich resigniert und hänge in Tagträumen fest? All das sind ziemlich gute Indikatoren dafür, dass man möglicherweise unehrlich war oder ist und dass sich ein Gespräch lohnen könnte, um wieder mehr Kapazitäten und Klarheit zu erlangen.
Auch sollte man sich selbst hinterfragen, welche Intention für einen selbst dahinter steht, die Wahrheit zu sagen. Was will ich damit erreichen? Wem hilft es? Um ein banales Beispiel für wenig hilfreiche Ehrlichkeit zu bemühen, ich muss meiner frisch aus dem Sabbatical zurückgekehrten Kollegin nicht an den Kopf werfen: Puh, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Du hast aber stark zugenommen in dem einen Jahr.
Ganz anders dagegen ein Erlebnis mit radikaler Ehrlichkeit, das ich selbst vor 10 Jahren hatte. Ich war mit einem Freund an einem wunderschönen Sonntagnachmittag in den Münchner Alpen wandern, als mir plötzlich mein Chef eine Nachricht schickte. Er bat mich darum, umgehend ein Anschreiben für ihn zu übersetzen, weil ich mit meinem vorherigen Arbeitgeber sonntags oft hatte arbeiten müssen und mir nach meinem Zusammenbruch geschworen hatte, dass es dazu nie mehr kommen sollte, regte mich das furchtbar auf. So sehr, dass ich mein Handy aufgebracht in die Tasche steckte, weiter den Berg hochstapfte und den Plan fasste, gleich am Montag zu kündigen. Doch als ich dann im Büro war, änderte ich meinen Plan. Ich sagte mir, wenn ich schon bereit bin zu kündigen, dann kann ich auch erst einfach mal die Chance nutzen, radikal ehrlich zu sein. An den genauen Wortlaut des Gesprächs mit meinem Chef erinnere ich mich nicht mehr. Sinngemäß habe ich gesagt, du, ich habe totale Angst, dir das zu sagen. Aber ich bin sauer, dass du mir gestern an einem Sonntag geschrieben hast, dass ich arbeiten soll. Ich dachte natürlich, jetzt ist es vorbei, jetzt werde ich gefeuert. Aber dann geschah etwas Erstaunliches. Mein Chef fing an zu lachen, und zwar auf eine positive Art. Er nickte und sagte, er wäre froh, dass ich so offen sei. Schließlich habe er niemals eine Führungskraft sein wollen, die ihre Mitarbeitenden in deren Freizeit behelligt. Tatsächlich habe er sich bei der Aktion am Sonntag selbst sehr unwohl gefühlt. Ich sei jedoch der Einzige gewesen, der ihm eingefallen sei, weil ich nun mal die Sprache des Geschäftspartners beherrsche, mit dem er korrespondieren musste. Damals habe ich gelernt, es kann sich wirklich lohnen, das Risiko, aufrichtig zu sein, einzugehen.
Gerade durch die ehrliche Offenbarung eigener Schwachpunkte, Befürchtungen und Irritationen öffnen sich häufig Türen. Denn wenn wir uns anderen gegenüber verletzlich zeigen, tun wir den ersten Schritt und beweisen ihnen so unser Vertrauen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass andere den Ball aufnehmen, ihrerseits einen Schritt auf uns zugehen und ebenfalls offener sein werden.
Wichtig ist auch, scharf zwischen eigener Wahrnehmung und Interpretation zu trennen. So wäre es wahrscheinlich wenig hilfreich gewesen, wenn ich damals meinem Chef gesagt hätte, es war unmöglich von dir, mich gestern an einem Sonntag zu kontaktieren. Offenzulegen, wie ich mich in der aktuellen Situation fühle, ich habe total Angst, dir das zu sagen, und die eigene Wahrnehmung ehrlich darzulegen, ich bin sauer, dass du mir gestern an einem Sonntag geschrieben hast, dass ich arbeiten soll, eröffnet dagegen die Chance auf einen ehrlichen Austausch. Einen Austausch, wie es ihn in meinem Fall dann ja auch gegeben hat.
So wie es bei jedem Training sinnvoll ist, klein anzufangen und in Situationen zu üben, in denen ein überschaubares Risiko besteht, ist das auch mit Radical Honesty. Sonst kann es sein, dass wir uns überfordern und die Idee der Ehrlichkeit schnell wieder abschreiben. Wichtig ist, konstant am Ball zu bleiben und sich in kleinen Schritten aus alten Mustern zu bewegen. Die kleinen Schritte hin zu einem aufrichtigeren Dasein können für jede Person anders aussehen, da wir alle unterschiedliche Ressourcen und Lebenserfahrungen mitbringen. Für den einen besteht ein erster Schritt in Richtung Ehrlichkeit womöglich darin, das nächste Mal nicht zu lachen, wenn ihm gar nicht nach Lachen zumute ist. Eine andere nimmt sich vielleicht vor, die Kollegin, die beim Mittagessen in der Kantine ständig auf ihr Smartphone schaut, endlich einmal auf dieses Verhalten anzusprechen, statt den Ärger darüber weiterhin herunterzuschlucken. Ich sehe, dass du oft auf dein Handy schaust, während wir reden. Ich muss sagen, dass mich das verunsichert.
Eine Garantie dafür, dass die Kollegin ihrerseits offen und ehrlich reagieren wird, gibt es nicht. Ebenso wenig gibt es eine Garantie dafür, dass das fehlende Lachen gut ankommt. Oder dass der Chef auf die Offenbarung des eigenen Ärgers über sein Verhalten positiv reagiert. Eben deshalb setzt radikale Ehrlichkeit immer voraus, dass einem die Sache und man selbst wichtig genug sind, um das jeweilige Risiko einzugehen.
In einem organisationalen Umfeld, in dem ohnehin ein offenes, kooperatives und unterstützendes Klima herrscht, ist das Risiko natürlich grundsätzlich eher gering. Während es in einem Umfeld, in dem Konkurrenzdenken herrscht und alle nur darauf lauern, Schwächen anderer gegen diese auszuspielen, fast schon einem beruflichen Selbstmord gleich käme, ehrlich und offen zu sein. Da die Welt aber selten komplett schwarz oder weiß ist, bin ich fest davon überzeugt, dass es sich in vielen Fällen, selbst in einem eher schwierigen Umfeld, lohnen kann, kleine Schritte in Richtung Offenheit und Ehrlichkeit zu wagen. Das gilt, aufgrund des vorhandenen Machtungleichgewichts, in ganz besonderem Maße für Führungskräfte. Für sie ist es leichter, den ersten Schritt zu tun und mit gutem Beispiel voranzugehen, etwa zuzugeben, etwas nicht zu wissen oder offen einen Irrtum einzugestehen. Führungskräfte können außerdem Schutzräume etablieren, in denen es auch Mitarbeitenden leichter fällt, die Wahrheit zu sagen. Etwa Kommunikationsformate, die es möglich machen, ohne großes persönliches Risiko ehrlich zu sein.
Betrachten wir unterdessen den Beitrag, den die Organisation als solche leisten kann, wenn es um Ehrlichkeit und Offenheit geht, dann sind wir beim großen Thema der psychologischen Sicherheit, die allerdings, und hier schließt sich der Kreis, wiederum auf der Bereitschaft von Führungskräften aufbaut, sich offener und verletzlicher zu zeigen. In vielen Fällen werden diese Führungskräfte zahlreiche positive Erfahrungen machen, wenn sie ehrlicher mit Mitarbeitenden, aber auch eigenen Führungskräften, mit Kollegen und Kolleginnen, mit Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen umgehen. Etwa die Erfahrung, dass sich durch die eigene Ehrlichkeit plötzlich Dinge klären, die unlösbar erscheinen. Dass sich Befürchtungen ad acta legen lassen. Dass sich Beziehungen vertiefen und das gegenseitige Vertrauen wächst. Dass Kreativität und Energie freigesetzt werden. Kurz, Sie werden merken, dass Ehrlichkeit oft viel weniger gefährlich ist, als Sie meinen.
Und wenn es einmal nicht gelingt, ehrlich zu sein, auch kein Problem. Wahrscheinlich bietet der nächste Moment schon wieder eine neue Chance. Wichtig ist, dass wir uns bewusster werden, in welchen Momenten wir quasi automatisiert und unbewusst zu alten Kontrollstrategien in Form von Unaufrichtigkeiten, Flunkereien und Lügen greifen. Mit der Zeit wachsen so die Wahlmöglichkeiten für unser Handeln und wir können mit den wechselnden Herausforderungen eines jeden Moments verantwortungsvoll umgehen. Sie hörten den Artikel Radical Honesty – Mut zur Klarheit von Marvin Schulz aus der Ausgabe Mai 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Auf der Suche nach Anerkennung, Respektiere mich und Shared Leadership – Führen und Folgen im Wechsel.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.